Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Vor einem Festgottesdienst zur Neueinweihung des Berliner Doms ist Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, am Sonntag in Berlin von rund 600 Demonstranten als Mörder und Heuchler beschimpft worden. Die Demonstranten protestierten gegen ausländerfeindliche Gewalt in Deutschland und dagegen, dass der Kanzler nicht an den Trauerfeiern für die türkischen Mordopfer von Solingen teilgenommen hatte.
Während diese nämlich gerade beerdigt worden sind, fanden am Wochenende bereits neue Brandanschläge statt. In Hattingen an der Ruhr, wo eine Mutter und ihre 5 Kinder nur knapp den Flammen entfliehen konnten, sowie in Konstanz auf ein türkisches Restaurant. Verletzt wurde zum Glück niemand. Willkommen zum heutigen Tagesinfo, heute am Montag, den 7. Juni 1993. Der Naziterror gegen Türkinnen geht weiter. Darum beschäftigen wir uns im ersten Teil des heutigen Infos auch schwerpunktmäßig mit den jüngsten Anschlägen. Zunächst wird es einen Bericht geben aus Konstanz. Genauere Informationen aus Hattingen haben wir leider nicht bekommen. Wir haben das versucht im Laufe des Nachmittags, aber wir wissen, dass es leider auch nicht mehr als in der Tagespresse darüber zu lesen ist. Es wird dann folgen ein Beitrag über die Solinger Demonstration vom vergangenen Wochenende und den Auseinandersetzungen, die dort auf der Straße stattgefunden haben. Anschließend versuchen wir eine kurze Einschätzung der derzeitigen Lage in Deutschland. Im zweiten Teil des heutigen Infos geht es ebenfalls um eine höchst unangenehme Angelegenheit, nämlich um das Militär. Zuerst werfen wir einen Blick auf die Umstrukturierung der Bundeswehr, der BRD.
Es soll um die Umstrukturierung der Bundeswehr gehen in einem längeren Beitrag, 15 Minuten, um den Zusammenhang von Remilitarisierung der Außenpolitik und Abschottung nach innen und über neue Ansätze des Widerstands. Darüber, beziehungsweise über diese Themen, über diese Punkte haben wir ein Gespräch mit Eugen Schäfer von der Heidelberger Graswurzelrevolution geführt.
Danach gehen wir in die Schweiz. Dort wurde am gestrigen Sonntag über 2 armeekritische Volksbegehren abgestimmt. Leider gingen die zugunsten der Rüstungslobby aus. Wir führten ein Gespräch mit Peter Siegerist von der Gruppe Schweiz ohne Armee, die diese Initiative initiiert hat, über den Ausgang der Referenden und Gründe, warum das so ausgegangen ist. Ja, und in dem letzten Beitrag wird es um Guatemala gehen.
Am Samstag ist in Guatemala ein neuer Präsident, Ramiro de León, gewählt worden. Diese Neuwahl war notwendig, nachdem der bisherige Präsident Jorge Serrano Elias am 25. Mai in einem Putsch die Macht an sich gerissen hatte. Wir haben mit einer Freiburgerin gesprochen, die sich länger im Land aufgehalten hat und die auch die ersten fünf Tage des Putsches miterlebt hat.
Ferner dürft ihr noch erwarten im heutigen Info einen kurzen Bericht über den Prozess gegen Ingrid Jacobs Meyer am heutigen Tag in Stuttgart-Stammheim. Es waren Leute aus Freiburg da, die schreiben gerade daran und wir werden gucken, dass wir das im Lauf des Infos einschieben. Soweit die Themen, die ihr hier in der nächsten Stunde hören könnt. Unsere Telefonnummer hier ist 0761 31 028. Ein Brandanschlag zerstörte in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag ein türkisches Lokal in der Konstanzer Innenstadt. An der Art, wie seitens der politischen Klasse und der Polizei damit umgegangen wird, ist vieles typisch und leider hinreichend bekannt. Es wird bezweifelt, dass es sich überhaupt um einen Anschlag mit ausländerfeindlichem Hintergrund gehandelt habe. Der Konstanzer Oberbürgermeister will den Anschlag zunächst verheimlichen und lässt sich auch nicht auf dem Protestzug sehen, an dem am Sonntag in Konstanz 2000 Menschen teilgenommen haben. Und die Bullerei ermittelt auch nur mit geringem Engagement gegen die Konstanzer Faschusszene. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Antifa und die türkischen Jugendlichen. Wir führten heute Nachmittag ein Interview mit einem Menschen aus der Konstanzer Infokneipe, der über die Vorgänge dort einige Informationen hat.
Ja gut, wir haben am Samstagvormittag erfahren, dass es einen Brandanschlag gegeben hat auf das türkische Restaurant Eumel. Wir sind dann hingefahren und es war dann so, dass das ganze Lokal ausgebrannt ist. Die Wohnungen drüber sind nicht ausgebrannt, allerdings die waren sehr stark verqualmt. Das Glück war, dass im gesamten Haus niemand anwesend war, sodass auch niemand verletzt war. Zum Tathergang ist im Moment zu sagen, dass es ausgegangen ist, der Brand von Gartenstühlen vor dem Lokal, die in Brand gesetzt worden sind und dann das Feuer übergegriffen hat aufs Lokal und dann später auch auf Teile des Hauses. Was dazu zu sagen ist, ist, dass es eine ziemlich fragwürdige Informationspolitik der Polizei gab. Es wurde sehr lange überhaupt verschwiegen, dass es sich um Brandstiftung handelt, obwohl die von den brandtechnischen Analysen her und auch von Zeugenaussagen her es eigentlich klar war, dass der Brand außen gelegt worden ist und dann aufs Haus übergegriffen hat, hat es die Polizei so nicht vertreten. Auch überregional war dieser Brandanschlag erst sehr spät in der Presse, und zwar deswegen, weil wir dann irgendwie gegen 11 Uhr morgens selber aktiv geworden sind und eine Pressemitteilung bundesweit verschickt haben. Erst daraufhin wurde die Polizei mit einer überregionalen Presseerklärung aktiv. In dieser Presseerklärung stand denn praktisch auch drin, dass ein Kurzschluss nicht ausgeschlossen wird, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon ganz klar war, dass der Brand von außen gelegt wurde, also ein Kurzschluss in den Gartenmöbel praktisch stattfinden hätte müsse, was auf der Hand liegt, dass es Unsinn ist. Wir vermuten, dass es zum einen darum ging, Protestaktionen dagegen abzuschwächen, also dass sozusagen der Wind da aus den Segeln genommen wird für die Mobilisierung, für die Demo am Abend. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass es die geben wird. Zum anderen wissen wir, dass der Oberbürgermeister Horst Eickmeier am Vormittag am Brandort war und sich dahingehend in einem Gespräch mit Offiziellen der Polizei geäußert hat, diesen Brandanschlag doch, soweit es geht, zu verheimlichen, weil, Zitat, ansonsten hätten sie die Chaoten in der Stadt. Wir kritisieren das scharf, weil es liegt offensichtlich auf der Hand, dass es der Polizei und dem Oberbürgermeister eher darum ging, Protest gegen rassistische Gewalt zu verhindern, als rassistische Gewalt an sich.
Also was auch dafür spricht, dass es sich um faschistischen Anschlag handelt, ist das Engagement des Wirts, des Eumel. Er war Organisator des Konstanzer Kneipenstreiks. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was das für eine Aktion war?
Nach dem Brandanschlag in Mölln vom vergangenen Herbst haben sich die Konstanzer türkischen Wirte zusammengesetzt und wollten überlegen, was sie dazu beitragen können als Zeichen des Protestes. Sie haben dann sich entschlossen, einen Tag symbolisch die Gaststätten zu schließen. Man muss dazu sagen, dass es in Konstanz von den Esslokalen in der Innenstadt sehr viele türkische Restaurants sind. Und diese Aktion hat auch bundesweit Schlagzeilen gemacht und hat auch Nachahmer in Frankfurt gefunden. Und der Wirt des Eumels, der einer der ältesten türkischen Wirte in Konstanz ist oder einer, der am längsten diese Kneipe hat, dieser Eumel ist eigentlich traditionell die erste türkische Kneipe in Konstanz gewesen, gibt es an diesem Ort seit 28 Jahren. Und dieser war eigentlich Hauptorganisator dieses Kneipenstreiks, wie es genannt wird, der türkischen Wirte. Und das war auch in der Lokalpresse und das war auch klar, dass er da irgendwie die Persönlichkeit ist, die sozusagen das maßgeblich organisiert.
Nun gibt es in Konstanz auch eine recht rege Faschoszene. Zum Beispiel beginnt am 14. Juni ein Prozess gegen 5 Faschos. die wegen unter anderem auch wegen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim angeklagt werden. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen jetzt dem aktuellen Anschlag und dem Beginn des Prozesses?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wir eine sehr starke faschistische Szene haben von der NO, die inzwischen verboten worden ist, maßgeblich. Das sind auch Leute, die haben nachgewiesenerweise mehrfach in der Region, es handelt sich da um Schändungen des jüdischen Friedhofs in Konstanz, in Wangen und der KZ-Gedenkstätte in Überlingen. Das sind inzwischen alles Taten, die sozusagen bewiesen auf das Konto dieser NOler gehen. Es sitzen zum Teil Leute ein, es sind zum Teil Leute draußen. Es ist auch so, dass diese Gruppe mehrfach Übergriffe auf Linke und Ausländer und Ausländerinnen gemacht hat. Es gab zum Beispiel einen Prozess auch von diesem Personenkreis, wo sie einen Schwarzen in der Innenstadt gejagt und verprügelt haben. Und es sind, also man kann davon ausgehen, dass diese Gruppe, es sind keine Einzelfälle, dass aus dieser Gruppe solche Anschläge und Übergriffe halt stattfinden. Da ist ein Prozess, da geht es um die Schändungen der jüdischen Friedhöfe in Wangen und des KZ-Friedhofs in Überlingen. Die sind Ende dieser Woche. Und bei diesen Prozessen ist es eigentlich auch immer so gewesen, dass es im Umfeld sehr starke Öffentlichkeitsarbeit der ehemaligen NO-Aktivisten oder was auch immer jetzt sie sind, gibt. Und natürlich liegt es eigentlich auch sehr nahe, dass es diese Gruppe gewesen sein könnte. Man muss dazu sagen, wir kritisieren auch das Vorgehen des Konstanzer Staatsschutzes dahingehend, weil es ist ja irgendwie, uns sind keine Erkenntnisse bekannt, dass bis jetzt dieser Personenkreis näher überwacht worden ist. Es ist so, dass einer der zwei Staatsschutzbeamten in Konstanz am Abend des Anschlages nicht etwa die Ermittlungen des Brandanschlages vorangetrieben hat, sondern er am Rande der Demonstration gegen den Brandanschlag war und sozusagen dort beobachtet hat, was die linke Szene jetzt macht. Und das lässt darauf hindeuten, dass sozusagen mit sehr wenig Engagement in diese Richtung zumindest von polizeilicher Seite ermittelt wird, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, dass das ein potenzieller Täterkreis für den Anschlag ist.
Soweit der Bericht aus der Infokneipe im Kulturladen in Konstanz über den Brandanschlag auf das türkische Restaurant Eumel. Auch nach Informationen der Konstanzer Antifa haben zwei weitere Brandanschläge, die in der Nacht zum Sonntag in Konstanz stattgefunden haben, keinen ausländerfeindlichen Hintergrund. Der Konstanzer Gemeinderat wird sich übrigens in einer Sondersitzung am morgigen Dienstag mit dem Brandanschlag auf das türkische Restaurant Eumel beschäftigen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Am Wochenende gingen ca. 50.000 Menschen gegen Ausländerhass und Rassismus auf die Straße. Die zentrale Kundgebung fand in Solingen statt, zu der ca. 15.000 Menschen kamen. Schlagzeilen macht aber weniger die doch geringe Zahl der Demonstrantinnen oder etwa die Frage, was denn zu tun sei, um weitere Mordanschläge auf nichtdeutsche Menschen zu verhindern, sondern vielmehr die Auseinandersetzungen zwischen Bullerei und türkischen Jugendlichen auf der Straße. Ein Mensch aus dem Solinger Infoladen schildert uns am Telefon die Ereignisse vom letzten Samstag, bei dem 71 Menschen verletzt und mehrere hundert Menschen verhaftet worden sind.
Ja, das autonome antifaschistische Spektrum hat sich auf der Kranhöhe, das ist ein Vorort von Solingen, getroffen. Wir hatten klare Absprachen untereinander und auch mit dem Solinger Appell, also die Leute, die die Großdemo organisiert haben, dass wir von uns aus keinerlei Gewalttätigkeiten anwenden und dass wir uns auch versuchen, nicht provozieren zu lassen. Am Anfang sah es recht gut aus. Wir konnten also von den Bullen ungehindert losgehen. Es gab keine Vorkontrollen. Bei uns im Zoo waren ca. 4000 Leute, davon etwa 1000 aus unserem Spektrum. Wir sind in Richtung Innenstadt gegangen und ab dem Werwolf fingen die Bullen langsam an, ein bisschen zu provozieren. Allerdings im harmloseren Sinne. Nicht zueinander aushalten, ein bisschen Rempeleien. Wir zogen weiter durch die Stadt. Dann ist dann bei einem Bauunternehmen, Günther Kissel heißt der, das ist ein Alt-Nazi von der Waffen-SS, der ist noch heute in der Gesellschaft für freie Publizistik, das ist so eine Ideologie-Schmiede von den Nazis, da wurden halt ein paar Farbbeutel vor die Fassade geworfen und an der Deutschen Bank eine Scheibe zu Bruch. Bevor wir auf den Platz gegangen sind, blieben wir noch ungefähr 10 Minuten vor dem Platz stehen, weil die Demo von uns ein bisschen getrennt wurde, weil das Vorderfeld war zu schnell. Da ging es auf dem Platz halt schon ein bisschen rund, zwischen Leuten von der PKK und einigen Wölfen. Die Wölfe wurden dann von den Bullen eingekesselt und in eine Seitenstraße geführt. Wir gingen auf den Platz. Wir blieben dann circa eine Viertelstunde, 20 Minuten dann auch als Block stehen. Aber nachdem halt alles ruhig geblieben ist, haben wir uns dann auch verteilt auf dem Platz. Ich selber war nicht mehr auf dem Platz, aber ich hatte einen sehr guten Ausblick von direkt vom Rande vom Platz aus. Ich stand ein bisschen oberhalb. Ich konnte also genau sehen, wie die Bullen, die Wölfe gekesselt haben, zwischen der Straße, wo der Kessel war, und dem Platz, ca. 20 Wannen aufgefahren haben, nebeneinander, und die erste Reihe Bullen davor abgezogen ist. Das heißt, ungefähr 30, 40 Wölfe haben dann ihre Fahnen unter die Bullenwannen runtergeworfen und sind einfach zwischen den Autos durchgegangen, auf den Platz runter und haben unten direkt die Demo angegriffen, also die Kundgebung angegriffen. Daraufhin sind die Bullen halt über den Platz gestürmt, haben wie die Irren draufgeprügelt. Also ich habe selber beobachtet, wie die auf einmal einen Schwenk nach rechts machten und auf eine Gruppe von 8- bis 14-jährigen Kindern draufgeschlagen haben. Also wirklich wie die Irren. Gleichzeitig, auf der anderen Seite vom Platz, versuchten zwei Antifas anzugreifen. Was eigentlich misslang, weil mehrere Antifas sich nicht gefallen haben lassen und halt die Bullen über den ganzen Platz geprügelt haben oder besser gesagt gejagt haben. Nachdem halt die Bullen auf der einen Seite vom Platz runter waren, haben sich die Antifas wieder zurückgezogen. Der Platz war schon ziemlich leer gefischt. Dann kamen halt noch mehr Bullen und SEK-Leute auf den Platz und haben dann auch die Auseinandersetzung zwischen den PKK und Defsol und halt den linken türkischen Gruppen und den Wölfen unterbunden. Wir haben uns dann am Lautsprecherwagen gesammelt. Es gab ein kurzes Deli-Treffen und wir haben dann beschlossen, zurück zum Ausgangspunkt auf die Kranhöhe zu gehen. Wir kamen dann noch circa bis zur Sparkasse. Es ist in der Nähe von dem Platz. Da fingen die Bullen an, uns zu kesseln. Und unser Rückzug sah dann folgendermaßen aus. Rechts neben uns 4 Reihen Bullen, links neben uns 4 Reihen Bullen, hinter uns ungefähr 1 bis 200 Schaften SEK und dahinter ca. 60 Wannen. Wir waren zu dem Zeitpunkt etwa noch 500-600. Also die Bullen haben die ganze Zeit ständig nur provoziert, das heißt mit den Schildern in die Leute reingedrückt und weiß der Geier was. Die sind bestimmt 20 Mal aufgefordert worden, also sich abzuziehen. Haben sie natürlich nicht gemacht, aber dank halt, ich muss wirklich sagen, der Besonnenheit, also der meisten Leute von uns, kam es also nicht mehr zu irgendwelchen Ausschreitungen. Zu abends dann, die Kundgebung war aufgelöst. Ziemlich viele Türken und Türkinnen sind dann Richtung Schlagbaum gezogen. Unter denen waren auch die 200 Wölfe. Und am Schlagbaum haben sie halt versucht, den Schlagbaum wieder zu besetzen. Aber die Bullen haben dann halt alles gekesselt und halt recht viele Leute, ich glaube über 200 haben sie dann festgenommen. Die wurden in die Tiefgarage gepackt. Ich glaube gegen 8, glaube ich, läuft ein Haftbefehl und der Rest wurde dann im Laufe der Nacht wieder rausgelassen.
Soweit ein Bericht aus Solingen über die Kundgebung vom letzten Samstag. Inzwischen ist die Mordtat von Solingen nach Angaben der Bundesanwaltschaft aufgeklärt. Generalbundesanwalt von Stahl erläuterte in Karlsruhe, zwei Jugendliche hätten das Feuer gelegt, während die beiden älteren Komplizen Schmiere standen. Der Anschlag sei das Ergebnis eines Polterabends. Einen organisierten rechtsextremistischen Hintergrund sei bislang nicht bekannt. Dem widerspricht unser Informant aus dem Solinger Infoladen.
Also wir kennen die vier Leute hier, also die Leute von Antifa. Wir kennen die vier Leute, die sind schon einiger Zeit länger hier in Solingen aktiv, mit einigen anderen. Drei von denen sind in einem Kampfsportverein, also in so einem Taekwondo-Verein. Und in diesem Taekwondo-Verein sind auch zwei ältere organisierte Nazis, die früher die FAP in Solingen gemacht haben und heute die Deutsche Liga. Die beiden Alt-Nazis, Bernd Koch und Wolfgang Schlösser, hatten vor 1988 eine Bergische Front gegründet. Das war so eine militante Organisation, in der auch ziemlich viele Skins organisiert waren. Die vier Jungfaschos halt, die den Angriff gemacht haben, haben auf jeden Fall Verbindungen nach Störkraft, also nach Düsseldorf, der Skinhead-Gruppe Störkraft und dessen Manager Lemmer, der für eine Freie Wählergemeinschaft im Stadtrat sitzt. Auf jeden Fall sind Verbindungen zu organisierten, auch militanten Faschos bekannt.
Die momentane Situation ist verdammt schwer einschätzbar. Täglich neue Mordanschläge. Solingen, Hattingen, Konstanz und so weiter. Alles Mordanschläge gegen Menschen türkischer Herkunft. Sie werden direkt attackiert oder feige durch Brandanschläge vernichtet. Die Wirkung ist Wut und Angst und völlige Einschüchterung in der Bevölkerung. In den Medien und der politischen Klasse ist eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Wie sollen sie auf den eskalierenden Terror eingehen und reagieren? Etwas ist anders bei diesen Anschlägen. Das Ziel des Terrors ist auf die Immigranten umgeschwenkt. Es sind nicht mehr die Asylanten oder Flüchtlinge, die als Zielscheibe der Rechten dienen. Es geht gegen Menschen, die schon jahrzehntelang hier leben und arbeiten, nur halt türkischer Abstammung sind. Was ihnen fehlt, ist lediglich der deutsche Pass. Warum es nicht mehr die Asylanten und Flüchtlinge sind, liegt auf der Hand. Am 26. Mai 1993, der sogenannte Tag X, erfüllte die faktische Abschaffung des Asylrechts die Forderungen der Faschos. Welche sind ihre neuen Forderungen? Klar, jetzt sollen auch die übrigen Nichtdeutschen aus dem Land terrorisiert werden. Wer nicht den deutschen Pass besitzt und noch dazu eine auffällig andere Hautfarbe hat, wird mit allen Mitteln aus dem Land vertrieben.
Kurz, eine Rearisierung im vereinten neuen Deutschland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Hört mir zu, es lässt mir keine Ruhe und deshalb werb ich's im Nu. Major LJ und Brother Big B von der Gruppe genannt Anarchist Academy. Die Anarchisten, Antikapitalisten, nicht nur beklagen, sondern schlagen die Faschisten. Unsere Texte sind härter, im Gefecht erbottet, die Waffen sind Schwerter gegen die Wärter und Kettenhunde. Also hör auf das Wort aus meinem Munde, ihr geht zugrunde, denn euer System können wir verstehen. Deshalb bekämpfen, ihr könnt uns dämpfen oder diffamieren, kurze die kaschieren oder noch mehr ausprobieren, schikanieren, degradieren oder attackieren. Doch eins werdet ihr niemals kapieren, wir werden niemals kapitulieren, sondern weiter offerieren. Hardcore Rap Attack organisieren, eure Waffe ist uns zu zensieren. Anarchist Academy zu sabotieren, wie in Lüdenscheid. Die Presse für sie zu Ort, meine Texte, meine Beste. Auf Brother Beat, zeigt Raffinesse. Anarchist Academy weckt Interesse und wird verboten von Idioten, doch Vorsicht ist geboten, denn auf LJ ist Verlass zum Glück. Anarchist Academy schlägt zurück an alle Nazis, ihr solltet euch verpissen, denn Anarchist Academy stoppt Faschisten. Mein Sohn am Mikrofon, du kennst sie. LJ, Brother Big B, Anarchist Academy. Jetzt kommt ihr drauf, also passt auf. Die Kugel kommt aus meinem Pistolenlauf. Dieser Staat hat seine Kettenhunde. Ihr kennt es jetzt nicht halt, schon bekannt im Grunde. So hör aus meinem Munde die Kunde. Jede Stunde, Minute, Sekunde. Dabei ist die Polizei bei jeder Schweinerei. Denn Polizisten schützen Faschisten. Das ist allerlei Tyrannei, vogelfrei. Natürlich sind nicht alle Beamte Polizisten, Schweine, Menschenfeinde oder Rassisten. Doch ihr Job ist und bleibt systematisch, weil der Staat vorschreibt, verdrischt. Die Demonstranten dem Staat bekannt.
Wir gehen jetzt mal raus aus diesem Lied. Das war die Gruppe Anarchist Academy, die jetzt am kommenden Samstag auf dem Antifa-Fest hier auf dem Greta-Gelände zu hören ist. Soll vielleicht ein bisschen Lust machen, jetzt auf dem Fest auch zu kommen. Und fanden wir auch ganz passend zu den vorher gehörten Beiträgen. Wir fahren jetzt fort.
Mit dem Prozess in Stammheim und kein Ende. Wie mittlerweile schon alle mitgekriegt haben müssten, läuft seit circa 3 Wochen in Stammheim ein Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier, einer gefangenen Frau aus der RAF. Nachdem der Antrag der beiden Anwälte, das Verfahren einzustellen, abgeschmettert wurde, stellten sie heute den Antrag, das Verfahren zu vertagen. Dies geschah auf dem Hintergrund, dass der Verteidigung Unterlagen zu spät zugestellt wurden, so dass von einer fairen Verteidigung keine Rede sein kann. Davon kann eh keine Rede sein, aber dazu ein andermal. Über den Antrag wird spätestens morgen entschieden. Ansonsten ist nicht so viel passiert heute. Es waren Bullenzeuge vom BKA geladen und auch anwesend, dem man deutlich anhören konnte, dass er alles schön auswendig gelernt hatte, was er sagte. Der Prozess ging heute auch nur 2 Stunden. Ein viel wichtigerer Punkt, den es zu berichten gibt, ist, dass es der Ingrid überhaupt nicht gut geht. Sie hat am letzten Prozesstag erklärt, dass sie es nicht schafft, diesen Prozess politisch zu führen, weil sie zu schwach ist und überhaupt keine Kraft hat. Das finden wir ganz schön mutig von ihr, das so zu sagen, dass sie das nicht politisch kaschiert oder so. Sie sagt aber auch, dass ihr die Solidarität der Menschen draußen sehr wichtig ist. Ja, dass sie sie braucht. Und wir denken, dass das auch Auswirkungen ihrer Haftbedingungen sind. Dass die 9 Jahre Knast mit teilweisen ISO-Haftbedingungen und Knastkampf nebst Hungerstreiks sie ganz schön fertig gemacht haben. Und wir sind bereit, sie zu unterstützen, diesen Prozess solidarisch und politisch zu begleiten, für die Einstellung der neuen Verfahren zu kämpfen, wie auch für die Freilassung aller politischen Gefangenen in der BRD. Das ist alles ein bisschen verkürzt dargestellt, jetzt bekommt man auch relativ direkt von der Autobahn. Wer sich über diesen Prozess genauer informieren möchte, kann dies an der Infostellwand am Samstag auf dem Antifa-Fest auf dem Greta-Gelände tun. Oder Mensch kann sich mit uns treffen am Donnerstag diese Woche um 20 Uhr im Vorraum von Rade Dreieckland. Da werden die Prozessbesuche koordiniert. Als Vorankündigung wäre zu sagen, dass es am Dienstag, den 6. Juli in Stammheim, eine Knastkundgebung geben soll. Nach dem Prozess. An diesem Tag ist auch Christian Klar als Zeuge geladen.
Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Eine neue Phase der Militärpolitik ist angebrochen, heißt es. Die Bundeswehr steht in einer Zeit der Neustrukturierung und Umstrukturierung. Deutschland soll sich seiner weltweiten Mitverantwortung nicht mehr entziehen können. Weitergehen heißt es, die Selbstbeschränkung des deutschen Wehrauftrags soll aufgeweicht werden. Kurz, die deutschen Streitkräfte sollen aktiv bei internationalen Interventionen beteiligt sein. Doch was in Zukunft die militärische Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bedeuten soll, wird von der Bundeswehrführung oder der Spitze der politischen Klasse nicht sehr präzise ausgedrückt. Dazu Eugen Schäfer von der Graswurzelrevolution in einem Interview mit RDL.
Was die Bundeswehr in neuester Zeit, vor allem weil eben NATO-ideologische und strategische Papiere eher fehlen, in letzter Zeit an eigenen Interessen formuliert hat, das schießt wirklich den Vogel ab. Also ich sage mal ganz kurz aus den militärstrategischen Grundlagen, so einem Papier, das eigentlich als prägend angesehen wird, im Januar 92, damals noch vom Stoltenberg, herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Naumann, also dem Generalinspekteur der Bundeswehr. Da heißt es zum Beispiel, die zukünftigen militärischen Interessen der Bundeswehr liegen in der Vorbeugung, Eindämmung und Beendigung von Konflikten jeglicher Art, die die Unversehrtheit und Stabilität Deutschlands beeinträchtigen könnten. Also das sind solche solche Wischiwaschi-Begriffe, beeinträchtigen könnte, praktisch jeder Konflikt ist dann praktisch die Konsequenz, der irgendwo in der Welt sich abspielt, diese Stabilität, ob das jetzt Rohstoffversorgung oder was weiß ich, jeder Bürgerkrieg produziert ja Flüchtlinge und in der ganzen Asylrechtsdebatte könnte das dann wieder geschlussfolgert werden, dass das praktisch auch wieder die Stabilität beeinträchtigen könnte. Und so wird erstmal auf einer ideologischen Ebene, vor allem in der Öffentlichkeit, ein völliger Wischiwaschi-Begriff dieser Stabilitätssache in die Diskussion gebracht und erstmal auf der ganz stark legitimatorischen Ebene versucht, da einzugreifen. Und
besonders die politische Spitze, so auch Bundespräsident von Weizsäcker, begründet die Notwendigkeit einer aktiveren militärischen Rolle Deutschlands damit, dass die Sicherheit der Welt durch Überbevölkerung, Hunger und Not, völkerungswanderungsähnlichen Flüchtlingswellen und Zerstörung der Natur in Gefahr sei. Ein grenzenloser Expansionismus wird so möglich, denn wirtschaftliche, soziale und ökologische Probleme treten überall in der Welt auf und können dann jederzeit zur Sicherheitsfrage erklärt werden. Militärisches Eingreifen wird dann überall legitim sein. Blauhelmeinsätze sind schon überparteilicher Konsens und Vorschläge für Grünhelmtruppen liegen auf dem Tisch. Dazu Ex-Außenminister Hans-Dieter Genscher, Januar 1992, bei einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Er verlangt:
Grünhelm-Missionen zur Sicherung des Friedens und unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
Blauhelme, Grünhelme, welche Farbe die nächste sein wird, ist eine Frage der Zeit. Was hinter dem Wandel der militärpolitischen Richtung Deutschlands steckt, fragten wir Eugen Schäfer.
Das ist zunächst mal die Strategie, die Bundeswehr sozusagen in dieses Haus der Völker zurückzuführen, was ja eigentlich so auch nie richtig bestanden hat und immer so ideologisch gesagt wird, weg vom deutschen Sonderweg, also weg von diesem angeblichen Sonderweg. Die BRD hat halt militärisch nie mit den anderen Allianzen und so weiter militärisch eingegriffen. Und das ist aber ein nationalistisches Konzept und soll eigentlich nur dazu dienen, im Moment überhaupt die Bundeswehr als militärpolitischen Faktor auf die Ebene zu setzen. Dieses ganze Gerede von Ende mit dem deutschen Sonderweg wird ideologisch genau dann abflachen, wenn sich die Bundeswehr in diesen Einsätzen militärisch bewährt hat und dann natürlich wieder militärische Sonderwege möglich werden. Dann wird dieses ideologische Konstrukt, was jetzt so öffentlichkeitswirksam eingesetzt wird, genau wieder vergessen werden.
Noch wird offiziell davon gesprochen, dass der Ausbau des deutschen Militarismus der internationalen Völkergemeinschaft dienen soll und nicht deutschen Interessen. Fehlanzeige. Die Remilitarisierung der deutschen Politik folgt eigentlich nationalen und nicht internationalen Interessen. Nur darüber wird in der Öffentlichkeit kaum diskutiert. In Deutschland wird ganz klar eine Politik der Abschottung und parallel dazu eine Politik des Expansionismus betrieben. Innenpolitisch zeigt sich das nur zu deutlich in der Verkrüppelung des Asylgesetzes. Außenpolitisch wird eine stärkere Autonomie der militärischen Streitkräfte Deutschlands gefördert. Dazu Eugen Schäfer von der Graswurzelrevolution auf die Frage, wie innenpolitische und außenpolitische Verbindungen gesehen werden können.
Meiner Ansicht nach zum Beispiel äußert sich ein Rassismus, ist ja nicht nur Rassismus, jetzt weiß gegen schwarz, sondern es ist ja auch ein starker Nationalismus. Es ist praktisch eine Verbindung von Nationalismus und Rassismus gegenwärtig. Es äußert sich nie nur rein innenpolitisch. Also so diese Asyldiskussion oder auch so Abschottungspolitiken, wie sie sich jetzt innenpolitisch durchgesetzt haben, die haben immer eine außenpolitische Entsprechung. Also es muss immer so ein gesamtgesellschaftlicher Rahmen gesehen werden, meiner Ansicht nach, dass eben die Bundeswehrstrategien das exekutieren, was innenpolitisch Asylpolitik und so weiter abgefedert wird. Es gibt ja auch, was Militärpolitik betrifft, auch immer innenpolitische Rückkoppelung. Zum Beispiel wurde früher halt dieses Konzept der Gesamtverteidigung stark in den Mittelpunkt gestellt, das halt für damals noch auf den Kalten Krieg bezogene militärische Szenarien sozusagen die Bevölkerung ruhig gestellt wurde, dass in Manövern immer schon mit antimilitaristischen Demonstrationen und so weiter auch geübt wurde. Und so einen ähnlichen Rückbezug hat natürlich jetzt auch eine nationalistische Strategie, einerseits Asylsuchende außerhalb der BRD zu halten und sozusagen die innenpolitische Lage unter Kontrolle zu halten. Und andererseits, sozusagen, weil ja das real nie greifen wird, also die Flüchtlinge werden sich dann eben illegale Fluchtwege suchen, weil die Weltsituation, die weltwirtschaftliche Situation nun mal so ist, dass sie zur Flucht getrieben werden. Das wissen die letztendlich auch, obwohl sie es nie verlautbaren. Gibt es eben ein Interesse eben vor allem der Politeliten und der militärstrategischen Führung der Bundeswehr, solche Flüchtlingsströme schon dort einzudämmen, wo sie entstehen. Und am besten kann das eingedämmt werden, wenn eben militärische Kräfte zur Verfügung stehen, da und dort einzugreifen und die Flüchtlingsströme dann letztendlich vielleicht auf dem Kontinent, also entweder Afrika oder Lateinamerika oder Asien, wo die halt entstehen, zu halten. Oder eben so zu tun, als sei eben mit diesen militärischen Eingriffen solche Flüchtlingsströme zu unterbinden. Ohne eben dann wiederum auf Ursachen selbstverschuldeter ökonomischer Politik oder auch militärischer Politik, die solche Flüchtlingswellen ja erst entstehen lassen, irgendwie in der Öffentlichkeit groß reagieren zu müssen.
Es gibt also innenpolitisch und außenpolitisch genug Anzeigen, wie weit fortgeschritten sowohl die praktischen als auch die ideologischen Vorbereitungen auf Kampfeinsätze der Bundeswehr sind. Vor einem Jahr erst gab es noch heiße Debatten über Blauhelmeinsätze. Heute ist dies kaum noch Gegenstand von politischen Kontroversen. Die Vorbereitungen auf internationale Interventionen sind im fortgeschrittenen Stadium. Wie kann das so ruhig vonstatten gehen? Ohne dass sich Widerstand, wenn schon nicht bei den Parteien, doch wenigstens bei der Bevölkerung rührt.
Ja, meiner Ansicht nach ist das relativ schlaue, wie sie vorgehen, diese Schritt-für-Schritt-Strategie. Also einerseits dieses Koppeln der militärischen Einsatzfähigkeit mit diesen humanitären Hilfenmotiven und dann auch immer dieser Schritt-für-Schritt-Charakter, mit dem das gemacht wird. Also ich denke, eine Wahrnehmung von einem völligen Bruch, also von einem totalen, schnellen Schritt, so einem alles auf einmal, könnte dann, darauf hoffe ich eigentlich immer noch, zu so einer Form führen, wie es dann beim Golfkrieg zeitweise möglich war, dass eben so ein schneller Schritt, dann hier natürlich auch noch diese Verbindung mit zumindest nicht ideologisch abgefederter persönlicher Bedrohung der Deutschen, das war ja auch beim Golfkrieg damals noch eine Konfliktlage, die auch sehr problematisch ist, die aber doch sozusagen als Schritt von dieser Golfkriegsallianz in den unmittelbaren und sofort zu führenden Krieg so plötzlich gewirkt hat, dass ein Potenzial, das vielleicht immer noch da war, ganz plötzlich mobilisiert werden konnte. Und da wird jetzt eben ganz stark darauf geachtet, dass es keine Brüche gibt, sondern dass ganz leichte, sich aufeinander beziehende Schritte gemacht werden. In Ex-Jugoslawien zum Beispiel, denke ich, ist das, was mit den AWACS-Einsätzen passiert, im Moment so ein Schritt, der eben aber noch kein Bruch ist. Also eine stärkere Beteiligung könnte da vielleicht mehr mobilisieren an Gegenkräften.
Dabei ist die internationale Militärpräsenz Deutschland schon sehr gewaltig. In Somalia, Kambodscha, Togo, Irak und in der Adria vor Ex-Jugoslawien warten Bundeswehrsoldaten nur darauf, einen militärischen Kampfeinsatz zu empfangen. Rühes neuer Bundeswehrplan 1992 bringt es knüppeldick. Mittelpunkt des Plans sei der Aufbau und Unterhalt rasch einsatzfähiger Krisenreaktionskräfte. Eine Art Berufssoldatenheer, welches unabhängig von der Bundeswehr und ihrer verfassungsrechtlichen Bindung steht. CSU-Generalsekretär Erwin Huber fordert im Fall des Krisengebiets Somalia:
Den deutschen Hilfsflügen nach Somalia muss nun die volle, uneingeschränkte deutsche Beteiligung an bewaffneten Einsätzen zur Rettung der dortigen Bevölkerung folgen.
Betonung liegt hierbei auf uneingeschränkt, was unter anderem auch hieße, losgelöst von den Bündnissen wie NATO oder UNO handeln zu können. Der Öffentlichkeit wird es portionsweise serviert, sodass ein Überblick der Entwicklung der deutschen Streitmacht nicht beim oberflächlichen Betrachten möglich ist. Es müssen sich neue Oppositionen bilden, die sich gegen jegliche Interventionen aussprechen, egal in welches Land es gehen soll. Wir dürfen nicht länger zusehen, wie Step by Step die deutsche Wehrmacht wieder autonom nationale Interessen verfolgen kann und dabei weltweit einsetzbar gemacht wird. Wenn es eine neue Phase des Militärs gibt, so muss es auch eine neue Phase der Friedensbewegung geben. Dazu zum Schluss noch einmal Eugen Schäfer von der Graswurzelrevolution.
Und im Moment ist da das Problem, erstmal sich auch von veralteten Vorstellungen des Widerstands zu verabschieden. Es gibt eine starke Diskussion darüber, gerade die traditionellen Kriegsdienstverweigererverbände von ihrer Arbeit an Wehrpflichtigen wegzubringen, weil das praktisch nicht die Zukunftskonzeption von einem Widerstand sein kann. Also praktisch völlig gegen die neuen Umstrukturierungen läuft, wo ja eigentlich nicht die Wehrpflichtigen, die ganz wichtigen, die Wehrpflicht wird zwar vielleicht sogar beibehalten, aber das sind eigentlich nicht diejenigen Kräfte, die dann diese Krisenreaktionskräfte der Bundeswehr stellen. Das hat einen ganz starken Berufssoldatencharakter. Das ist sozusagen eine nach rückwärts gerichtete Diskussion, wo man sich von alten Widerstandsmustern verabschieden muss. Und die nach vorwärts gerichtete steckt noch sehr in Anfängen. Meiner Ansicht nach müsste so eine Art Hoffnung und bestimmte Strategien müssten sich dann danach ausrichten, dass vielleicht im Zuge dieser Durchsetzung, die ja auch jahrelang noch dauern wird, meiner Ansicht nach ist das Interesse dann auch der Bundeswehr zu einer eigenen Handlungsfähigkeit zu verhelfen, also dann nicht auf Bündnisse wie NATO und so weiter angewiesen zu sein, sondern mehr und mehr zur Durchsetzung, auch militärpolitischen Durchsetzung nationaler Interessen durchzugehen. Und das ist ein jahrelanger Prozess. Und meiner Ansicht nach wäre ein Ansatzpunkt von Widerstand, sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht doch irgendwo Brüche entstehen, öffentlich wahrnehmbare, und wo dann auch öffentlich was mobilisiert werden kann und das kurzfristig in Aktionen umgelenkt werden kann. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich denke, ein Punkt, wo ein möglicher Bruch vielleicht passieren könnte, wäre, wenn in diesem Prozess ständiger militärpolitischer Erweiterung die ersten deutschen Soldaten getötet werden. Das ist, denke ich, ein neuralgischer Punkt auch für die Bundeswehrstrategen, wie damit umgegangen wird. Also die Möglichkeit wäre eben dann mit entsprechenden antimilitaristischen Aktionskonzepten so eine Stimmungslage, die vielleicht bei so einer Bruchsituation auftritt, einzusetzen. Zum Beispiel jetzt in Koblenz, wo ein ganz großer Stab dieser Krisenreaktionskräfte aufgebaut wird und auch die wichtigsten Ausbildungsstätten aufgebaut werden, sich da militär antimilitaristische Aktionen zu überlegen für so eine Zeit eines gesellschaftlichen Bruches, wo ganz plötzlich vielleicht ein Potenzial entstehen könnte, sich dann auch an solchen Aktionen zu beteiligen.
Dies eine subjektive Überlegung über antimilitaristische Aktionskonzepte von der Graswurzelrevolution. Formal gibt es ja noch keine Rechtsgrundlage für internationale Militäraktionen. Doch wir wissen viel zu gut, wie viel wert formale Grundlagen sein können. Es war schon immer ein leichtes, Formalitäten zu übergehen, wenn es die Situation erfordert. Und wer die Situation deutet, liegt auf der Hand. Am vergangenen Wochenende gab es insgesamt über 50 Tote bei einem Gefecht in Mogadischu. Es wird überall in den Medien betont, dass es pakistanische UN-Blauhelmsoldaten waren, die dabei ums Leben kamen. Die Betroffenheit in der deutschen bzw. europäischen Bevölkerung hält sich in Grenzen. Wobei es doch eigentlich egal sein sollte, welcher Herkunft die gefallenen UN-Soldaten sind. Wahrscheinlich wird es, wenn überhaupt, erst zur Reaktion der Bevölkerung kommen, wenn die ersten deutschen Soldaten sterben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Ähnlich wie in der BRD verfliegen auch in der Schweiz die Hoffnungen der Antimilitaristinnen auf eine rasche Abrüstung der Armee. Auch dort wird, statt abzurüsten, den Generälen und Rüstungskonzernen weiterhin das Geld in den Arsch geblasen. Am vergangenen Sonntag ist der Schweizer Rüstungslobby wieder einmal ein beeindruckender Sieg gelungen. Zwei armeekritische Volksbegehren wurden zu ihrem Gunsten entschieden. Mit rund 58% der abgegebenen Stimmen haben die SchweizerInnen sowohl die Initiative gegen die Beschaffung von 34 neuen Kampfflugzeugen zum Preis von 3,5 Milliarden Franken abgelehnt, wie auch die Initiative 40 Waffenplätze sind genug, Umweltschutz auch beim Militär. Enttäuscht sind natürlich die Initiatoren von der Gruppe Schweiz ohne Armee, die sich ein besseres Abschneiden gewünscht hätten. Wir sprachen am gestrigen Abend mit Peter Siegrist, Koordinator der Stopp F-18-Kampagne, über die Gründe ihres Misserfolges.
Also am 6. Juni heute haben die schweizerischen Stimmberechtigten über zwei Volksinitiativen abgestimmt. Die eine heißt für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge. Sie beinhaltete schlicht und einfach, dass man bis zum Jahre 2000 keine neuen Kampfflugzeuge für die Armee beschaffen kann. Die Regierung und die parlamentarische Mehrheit haben nämlich beschlossen, 34 US-amerikanische F-18 für 3,5 Milliarden Schweizer Franken zu kaufen. Und die zweite beinhaltete eine Initiative, dass keine zusätzlichen Waffenplätze gebaut werden. Es handelte sich hier um ein konkretes Projekt in der Ostschweiz. Und sie beinhaltete auch, dass die Armee den normalen zivilen Umweltschutzbedingungen unterstellt wird. Beide Abstimmungen sind leider zu unseren Ungunsten ausgegangen. Es ist nämlich so, dass Bundesrat und Parlamentsmehrheit beschlossen haben, diese beiden Initiativen am gleichen Tag zur Abstimmung zu bringen, obwohl sie von unterschiedlichen Initiativgruppen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesammelt wurden. In der Schweiz kann man eben über eine solche Vorlage abstimmen, wenn mindestens 100.000 Stimmberechtigte innerhalb von 18 Monaten eine solche Initiative zustande bringen. Und damit haben sie, also Bundesrat und parlamentarische Mehrheit, haben ein wirkliches Plebiszit über die Armee, Zustimmung oder Infragestellung der Armee, Armee ja oder nein, daraus gemacht. Also in der Abstimmungskampagne haben wir dann am Schluss gar nicht mehr über diese Flieger gesprochen und auch nicht über die Waffenplätze, sondern nur noch, braucht es eine Armee oder nicht. In diesem Sinne eine Wiederholung eigentlich der Abstimmung vom 26. November 1989, als ja bereits einmal wir von der XOA eine Initiative, die dann wirklich die Abschaffung der Armee beinhaltete, zur Abstimmung gebracht haben.
Mit einer Mehrheit von 57,2% entschieden sich die SchweizerInnen für den Kauf von 34 amerikanischen Kampfflugzeugen. Mit 55,3% Nein-Stimmen wurde das Begehren, 40 Waffenplätze sind genug, Umweltschutz auch beim Militär, abgelehnt. Peter Siegrist, von der XOA sieht verschiedene Gründe für das Abstimmungsverhalten der SchweizerInnen.
Also es gibt da sehr verschiedene Gründe. Einer ist sicher eben der Balkankrieg, dieser schreckliche Krieg und diese täglichen Meldungen über diesen Krieg ganz in der Nähe von der Schweiz. Und das wurde natürlich im Vorfeld der Abstimmung auch immer wieder betont von den Befürwortern dieses Fliegerkaufs, dass die Erwartungen, die wir alle 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer gehegt haben, dass diese Erwartungen eben nicht in Erfüllung gegangen sind, dass heute, obwohl die sowjetische Armee, die Rote Armee nicht mehr existiert, obwohl die russische Armee ja heute sogar diskutiert, ob sie auch in die NATO eintreten will, obwohl diese generelle Abrüstungsdynamik mit Startabkommen und so weiter, obschon es die tatsächlich gibt, gibt es eben die Gegenbewegung, Stichwort eben den Balkankrieg oder Auseinandersetzung in der früheren Sowjetunion, die auch mit Armeeteilen geführt werden. Und dieses Element hat sicher gespielt. Daneben haben aber auch sehr viele andere Faktoren gespielt. Die Armee in diesem Land ist, wie wir das ja schon 1989 immer wieder unterstrichen haben, eben eine heilige Kuh, hat einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet seit dem Zweiten Weltkrieg oder zum Teil auch schon vorher zu der eigentlichen nationalen Identität. Und an alle diese von mir her gesehen rückwärts gewandten diese Wertstellungen aus der Vergangenheit, aus der Zeit des Kalten Krieges, alle diese Werte wurden jetzt wieder in den Vordergrund gerückt. Es wurde ein eigentlicher Schulterschluss angestrebt von allen bürgerlichen und patriotischen Kräften. Und das in der Folge der Abstimmung am 6. Dezember 92 über die Fragestellung, ob die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum beitreten soll oder nicht. Und es hat hier natürlich, und das ist das, was mich eben sehr enttäuscht, hat es eine Mehrheit gegeben, die dieser patriotischen oder nationalen Grundwelle, die da ausgelöst worden ist durch die Regierung, hat eine Mehrheit zugestimmt. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Zukunft, denn die Schweiz hat ja zum ersten Mal seit den 30er Jahren selbst auch große soziale Probleme, eine stark gewachsene Arbeitslosigkeit. Es gibt heute eine Infragestellung der sozialen Errungenschaften, der Altersvorsorge und so weiter. Und alle diese Probleme, geschweige denn die Fragestellung der Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess, sind natürlich mit diesem Abstimmungsresultat von heute keineswegs gelöst. Und die Regierung und die parlamentarische Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit, haben jetzt zwar diese Flieger gekauft und sind bestätigt worden von der Mehrheit der Stimmberechtigten, aber keine anderen Probleme sind damit gelöst. Und das, denke ich, wird für die Zukunft eine sehr schwierige politische, aber auch schwierige soziale Situation ergeben in diesem Land.
Ja, die Zeit rennt uns mal wieder davon. Der angekündigte Beitrag über Guatemala, den können wir jetzt doch nicht mehr spielen. Wir versuchen, den jetzt in einen der nächsten Infos unterzubringen. Vielleicht Dienstag, vielleicht Mittwoch. Ansonsten könnt ihr den garantiert dann am Montag kommender Woche im Info hören. Ja, und wir machen jetzt weiter mit einem Hinweis auf eine Demonstration am kommenden Samstag.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Juni 1993.
Dies ist ein Aufruf zu den bundesweiten Antifa-Tagen in Stuttgart vom 11. bis 13. Juni. Vom 11. bis 13. Juni finden in Stuttgart eine Antifa-Demo verbunden mit Aktionstagen und Veranstaltungen unter dem Motto den staatlichen und alltäglichen Rassismus durchbrechen für einen starken linksradikalen Widerstand statt. Der Anlass für die Demo ist der in Stuttgart laufende ANSNA-Prozess und die bundesweite Kampagne gegen Rassismus in den Medien.
Seit dem 5. Februar 1991, also seit fast 2,5 Jahren, sind 11 führende Neonazis vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt, die seit 1984 verbotene Organisation ANSNA, Aktionsfront Nationaler Sozialisten, Nationale Aktivisten, in Form der Bewegung fortgeführt zu haben. Ziele der 1978 gegründeten ANSNA waren unter anderem die Forderung nach Aufhebung des NS-Verbots, Ausländerrückführung und der Kampf für das Vierte Reich. Dieser Prozess ist für die bundesdeutsche Neonazi-Szene das seit Jahren wichtigste Ereignis. Einerseits führt er zu regelmäßigen Zusammentreffen der verschiedenen Nazi-Gruppen und Größen und stärkt so deren Zusammenhalt. Andererseits sehen sie den Prozess im Falle einer Verurteilung der Angeklagten als Auftakt zur Kriminalisierung der gesamten Neonazi-Szene. Deshalb planen sie für den Tag der Urteilsverkündung eine Großdemonstration in Stuttgart, zu der sie bereits mit einer Telefonkette bis ins Ausland mobilisieren. Uns geht es darum, den Prozess mit seinen laufenden Schweinereien öffentlich bekannt zu machen. In den bürgerlichen Medien wird dieser Prozess totgeschwiegen, um eine größere antifaschistische Öffentlichkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Die Aktionstage werden am Freitag, den 11. Juni, mit Informations- und Diskussionsveranstaltungen eingeleitet. Um 19 Uhr werden die Infogruppe Gerhard Bögelein in der Universität Stuttgart-Mitte eine Veranstaltung über den Prozess gegen den Antifaschisten Gerhard Bögelein und die Umstände seines Todes abhalten. Um die gleiche Uhrzeit am selben Ort wird das Tübinger Komitee gegen Bezirksstellen einen DIA-Vortrag über Sammellager und Widerstand dagegen halten. Ab 21 Uhr werden Thomas Töne, Ex-Gefangener aus dem Widerstand, Oliver Tollmein, Journalist und die Prozessgruppe Ingrid Jakobsmeier über die Rolle der BRD-Justiz und ihr historisches Erbe informieren und diskutieren. Am Samstag, den 12. Juni, werden ab 9 Uhr Infostände und Straßenkultur auf der Haupteinkaufsstraße Stuttgarts stattfinden. Dann ab 12 Uhr, ab dem Mahnmal am Schlossplatz, die große Demo. Nochmal, der Anlass für die Demo ist der in Stuttgart stattfindende ANSNA-Prozess und die bundesweite Kampagne gegen Rassismus in den Medien. Für Menschen, die aus Freiburg an den Aktionstagen in Stuttgart teilnehmen wollen, gibt es ein Vorbereitungstreffen. Am Dienstag, den 8. Juni um 18.30 Uhr im Infoladen in der Klarastraße. Für Menschen, die Pennplätze suchen, die gemeinsam dahin fahren wollen, die vielleicht auch noch Ideen und Anregungen für die Aktionstage haben.
Das war's schon wieder im Info. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Philipp, Gustav, Peer und die Mo. Doch heute Abend um 18 Uhr gibt es gleich schon wieder Aktuelles im
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.